Maschinensprache, der Podcast für digitales Business im Maschinenbau. Mit Smart Square-Chef Alexander Niemann.
Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Maschinensprache. Heute mal wieder auf einen Kaffee im Smart Square Hauptquartier zwischen Manuel Bruder und mir. Hi Manuel.
Ja, hallo Alex.
Schön, dass du eine kleine Pause machst für mich. Danke.
Ja, danke. Mache ich doch gerne.
Ich hatte ja Sorge, dass du früh Feierabend machst, um auf den Golfplatz zu gehen. Aber schön, dass du dich hier nochmal mit mir hinsetzt.
Gerne.
Manuel, Projekte, Softwareentwicklungsprojekte für Maschinenbau und Anlagenbauunternehmen. Relativ erklärungsbedürftig. Wir sind immer wieder an der Stelle, wo wir ein bisschen fragend angeschaut werden. Leute, wie geht das hier eigentlich? Die Art von Projekten machen wir normalerweise nicht. Bei uns haben sich natürlich gewisse Vorgehensmodelle etabliert. Kann man wahrscheinlich ganze Bücher mitfüllen. Ich würde gerne heute einfach mal mit dir darüber sprechen, wie geht's eigentlich los? Weil es beginnt ja normalerweise nicht mit dem Auftrag und dann steht man in den Startlöchern und entwickelt los, sondern es gibt eine Vorbereitungsphase. Ich glaube, da können wir ein bisschen was drüber erzählen, oder?
Genau, also es gibt nicht nur eine Vorbereitungsphase, es gibt noch eine, glaube ich, sogar noch eine Phase in so einem Gesamtprojekt davor. Und es ist ja oft so, dass man sich in Kundenkontakt irgendwo kommt, auf einer Messe, auf einer Konferenz, auf einem Webinar, dass man einfach sich austauscht über Gelegenheiten, Möglichkeiten, Technologien und oftmals da ins Gespräch kommt. Und da hört man immer wieder solche Sätze wie, ja, wir müssten mal und wir könnten mal und wir bräuchten eigentlich. Und eigentlich unser Wettbewerb ist da, glaube ich, schon weiter und wir sind da nicht so richtig dran, nur so ein bisschen. Man merkt eigentlich in solchen offenen, zwanglosen Gesprächen oft es gibt das Bewusstsein, aber man hat es überhaupt nicht greifbar.
Aber eigentlich fängt man schon an, das Projekt zu gestalten in dem Moment, ne, was man später mal anfängt.
Genau, man spricht eigentlich schon immer über konkretere Sachen, die sind aber alle lose unterwegs, so im Kopf. Die sind noch nicht miteinander verbunden oder es gibt also keine feste Strategie, Konzepten, ein Ziel, sondern ganz viele lose Enden, die man ja anfangen muss, für sich selbst erstmal zu verbinden. Und da braucht man manchmal auch ein bisschen Input von außen. Was oftmals ist, dass wir in so Gesprächen einfach mal auch Ideengeber sind und vielleicht einfach mal eine Demonstration machen von zum Beispiel Service Buddy, ja, unserer Service-Plattform. Das zeigen und einfach auch so mal so Lösungen vorstellen, die dann anregen, diese losen Enden so ein bisschen zu verbinden im Kopf.
Das sind ja oft auch so Zusammentreffen, die ja, also es wird noch gar nicht über ein Projekt gesprochen, ne? Also wir haben noch gar nicht das Thema, dass wir irgendwelche Angebote machen wollen oder so, sondern einfach diese Austauschphase, wenn man das Referenzprojekt, was man irgendwo genannt hat, oder dieser, ja, sowas Ähnliches haben wir schon mal gemacht, könnte man mal reingucken, ne, wo dann die Dinge anfangen, Form irgendwie anzunehmen. Genau.
Ja, in diesen Gesprächen ja oftmals sind es ja, muss man ja auch sagen, auf der Geschäftsführungsebene oder sind so Innovations- und Digitalisierungsmanager von Unternehmen, die da auf der Suche sind, so ein bisschen Ideen zu generieren für ihr Unternehmen, um es eben nach vorne zu bringen. Und in den seltensten Fällen ist es ja so, dass wirklich so einen fertigen Projektplan jemand im Kopf hat und eigentlich nur noch jemand sucht, der das für ihn macht. Also das ist also mir noch nicht vorgekommen. Es gibt immer ganz viele Fragezeichen, es gibt ganz viele Ideen und ganz viele Unwägbarkeiten. Und ja, manchmal ist es einfach so, dass auch so Schlagwörter eine ganz wichtige Rolle spielen. Ja. Also ich habe so letztens so ein Gespräch gehabt mit einem Geschäftsführer, der will unbedingt alle seine Maschinen seiner Kunden auf einer Karte weltweit sehen. Ja.
Gehört ein bisschen zu den Klassikern, ne? Also das ist der Klassiker. Die Karte geht immer.
Genau.
Karte mit dem Status drauf.
Bei Smart Square gibt es intern, ne? Die Karten gehen immer. Das ist den Satz, das ist auch vollkommen in Ordnung. Es hat aber auch einen Informationswert. Also es ist ja nicht nur eine Spielerei.
Ja.
Also zu sehen in der Kartenübersicht für den Geschäftsführer, wo die Anlagen stehen, wo sie laufen, vielleicht auch welchen Status sie haben, wenn man dann so eine IoT-Verbindung hat, kann schon nicht nur für den Geschäftsführer interessant sein, sondern kann auch dann für Serviceabteilungen interessant sein. Also zu sehen, okay, wo sind gerade Störungen? Wo sind offene Service-Tickets? Das kann man eigentlich in so einer Kartenansicht auch mal sehr schön optisch visualisieren und hilft auch dann dem Service-Mitarbeiter.
Ja, Predictive Maintenance ist auch so ein Stichwort, was in dem Zusammenhang immer wieder auftaucht. Das ist so ein starkes Bild, was glaube ich, viel Antrieb erzeugt bei innovativ denkenden Menschen. Also ich will nach Predictive Maintenance, ich will, dass die Anlagen vorher Bescheid sagen, bevor sie kaputt gehen und dann das Service loszuschicken. Aber ich glaube, da müssen wir mal eine eigene Folge von machen.
Ja, also das Thema ist wirklich sehr aktuell, hat ein bisschen was mit dem KI-Boom zu tun. Das hat natürlich nochmal einen ordentlichen Schub dem Thema Predictive Maintenance gegeben, aber das ist so vielfältig, vielschichtig. Da würde ich sagen, also das lassen wir mal für eine eigene Folge, denn das ist es wirklich wert. Das ist ganz spannend, das Thema, und auch, was wirklich die Wirklichkeit dahinter ist. Und dann denke ich mal, machen wir mal eine eigene Folge.
Das machen wir. Wenn wir mal so in diesem Projekt-Lifecycle weitergehen, also wie kommt es jetzt eigentlich dazu, dass man dann tatsächlich irgendwann das Werkzeug in die Hand nimmt und losläuft? Also aus dieser, betrachten wir auch als Teil unserer Aufgabe, aus dieser Ideenwolke, aus diesem Brainstorming, was da ja eigentlich so informell läuft in dem ersten Austausch, irgendwie dahin zu kommen, ja, eine Zielpriorisierung zu bekommen, konkrete Ziele zu formulieren, das manchmal auch, ja, manchmal ist untertrieben, eigentlich ist es fast immer irgendwie auch in Verweis auf schon bestehende Produkte oder Projekte, die wir gemacht haben, dass man immer sagt, guck mal, so kann es aussehen, wie nah ist das schon an dem dran, was dir vorschwebt, dass wir in so einen Austausch reinkommen, um die Dinge klarer zu kriegen.
Genau, also ich nenne das immer, man muss diesen Ideen, die bei den Mitarbeitern im Kopf irgendwie rumschwirren, muss man Bilder geben. Und da ist eigentlich so immer so diese Referenzprojekte, so Ähnlichkeiten aufzuzeigen. Man muss denn nicht gar nicht die perfekte Lösung schon haben, sondern man muss eigentlich diesen Ideen so ein Bild geben und diese losen Enden wieder verknüpfen. Und da helfen natürlich sowas wie Referenzkunden-Stories, helfen natürlich da sehr gut weiter. Auch einfach zum Beispiel einen halbstündigen Demo-Termin, wo man sich mal so eine Lösung anguckt von vielleicht etwas fremden Systemen, die jetzt vielleicht nicht so nah an dem eigenen Produkt sind, dann zu erkennen, okay, das ist ähnlich gelöst, wie ich mir das vorstelle. Oder das könnte ich mir vorstellen. Und das sind so Dinge, wo dann mehr Bilder entstehen und wo diese Verbindungen einfach wieder entstehen. Und oftmals ist es ja auch so, diese Ziele und Prioritäten sind noch völlig vage. Da ist manchmal, ist ja eigentlich der Ansatz zu sagen, ja, ich benötige eigentlich mal irgendwas, ja, wie so ein Ticketsystem, aber irgendwie noch direkter und irgendwie einfacher.
Dahinter verbergen sich oft ja schon Ziele, aber sie sind noch nicht ausformuliert und sind auch noch überhaupt nicht irgendwie mit Kennziffern hinterlegt, wo man genau sagt, oder mit Wirkmechanismen, auf die man kommen möchte. Das ist eigentlich eher so ein, ich muss da besser werden, die Kommunikation muss besser werden und da fehlt mir jetzt was und das könnte ein Ticketsystem sein. Das ist ja so ein bisschen, was im Kopf passiert dann, ne? Aber noch eine sehr unkonkrete Vorstellung, wie es aussieht.
Genau. Ja. Und da, gibt es manchmal ganz interessante Entwicklungen in diesen, wir sind immer noch in diesen Vorgesprächen, ne? Also wir sprechen über kein Projekt aktuell oder konkrete Sachen, sondern es geht eigentlich in dieser Phase, dass wir Partner sind, um auch Ideen hin und her zu spielen.
Sparring-Partner, wie man so schon sagt.
Ja, genau, so ein bisschen Sparring-Partner zu sein und vielleicht mit unserer Erfahrung eben auch zu zeigen, okay, was ist wirklich sinnvoll auch vielleicht am Anfang. Das kann dann zum Beispiel sein, dass so eine IoT-Verbindung für eine Anlage ganz spannend sein kann, wenn man das mit einem Service verbindet. Ja, ob das jetzt dann der erste Schritt sein muss, kann man immer noch diskutieren. Aber es geht eigentlich am Ende immer darum, in solchen Rahmen Möglichkeiten zu besprechen und Ideen einfach zu erörtern zu können.
Ja, und handfeste Dinge sich schon mal anzuschauen, das finde ich extrem wichtig. Das ist deutlich spürbar, wie du in Gesprächen, wo du ein Stück Software zeigst, viel schneller weiterkommst, als wenn du im abstrakten Bereich dich unterhältst oder wenn du einfach ein paar Folien zeigst oder so etwas. Weshalb ich auch unseren Aufschlag mit Service Buddy, so mit dem Grundsystem zumindest für die After-Sales-Themen, extrem gelungen finde, um das mal ganz unbescheiden zu sagen, weil das nicht nur von dem Softwareentwicklungsprozess her ein echter Gewinn ist, dass du schon so viel fertig hast, sondern auch, weil du diese inhaltliche Basis hast, auf der du aufsetzen kannst. Du kannst immer an einem bestehenden System leichter sagen, oh, da fehlt mir jetzt aber noch X oder kann ich damit Y erreichen, als auf einem komplett weißen Bildschirm zu starren oder Whiteboard und zu sagen, ich male das jetzt mal auf, wie ich es mir vorstelle, wie es aussehen sollte in der perfekten Welt.
Ja, genau. Also gerade bei diesen Terminen, wo wir mit Service Buddy vielleicht eine kleine Einführung machen, das zeigen, sieht man einmal relativ schnell, dass wir an bestimmten Bereichen schnell in so eine Detaildiskussion und Möglichkeitsdiskussion kommen und zu sagen, ja, könnte man nicht hier noch und da noch und das wäre super und da bräuchten wir aber vielleicht die Schnittstelle zu einem Fremdsystem. Also da kommen ganz viele Dinge auch hoch, die für so ein Projekt ja wichtig sind. Und die kann man eben nicht, wie gesagt, na, abstrakt auf einem Whiteboard oder einem weißen Bildschirm irgendwie sich überlegen, sondern die kommen immer in der Interaktion zustande. Und das ist eigentlich das Gute, dass wir die Formate auch einfach haben.
Und wenn es dann spannender wird und die Ideen ein klein wenig konkreter werden, der Wunsch entsteht, tatsächlich etwas zu tun, da muss aus dieser Wolke aber dann noch irgendwann, und dann gehen wir auch im Vertriebsprozess natürlich einen Schritt weiter, dann irgendwann mal und sagen, okay, da könnte eine Kunde-Dienstleister-Beziehung von werden, die gewinnbringend ist. Da muss man natürlich aus dieser Wolke irgendwie einen konkreten, ausführbaren Plan machen. Ne? Also man kann ja nicht ins Wolkige reinprogrammieren. Man muss dann mal einen echten ersten Aufschlag machen. Dafür haben wir ein schönes Format mit unserem Product Definition Workshop.
Ja, genau. Das ist eigentlich der Workshop, wo wir mit dem Kunden, genau wie du das schön sagst, das aus der Wolke zu einem ausführbaren Plan kommen wollen.
Den man dann wieder in der Cloud ausführen kann.
Ja.
Da schließt sich der Kreis.
Wir machen den ja regelmäßig und wir haben da auch relativ viel Erfahrung. Das hat sich eigentlich bewährt, ne? Und das ist, man muss ja sagen, das ist jetzt nicht nur so eine Veranstaltung, wo wir alle nett zusammensitzen, einen Tag Kaffee trinken und uns nett austauschen, sondern das ist ein sehr aktiver Workshop, der von allen Beteiligten ganz schön was verlangt, denn einen ganzen Tag intensiv über so ein Thema nachzudenken und daran zu arbeiten, erfordert also wirklich auch viel Konzentration. Wir gestalten ihn immer sehr aktiv, das heißt, wir sind zwar Softwareentwickler und absolut digital unterwegs, aber es geht nichts über den guten Post-it-Zettel, Whiteboards und ein paar Flipcharts, die man voll malen kann. Und wir sind da, meine ich, sehr aktiv, dass auch die Kollegen, also die Kunden, da wirklich aktiv sind.
Ich finde immer richtig gut gelaufen ist er, wenn du dich dann so am späten Nachmittag umschaust in einem Raum und alle sehen total platt aus und wollen wirklich nur noch nach Hause, ja. Sind aber trotzdem glücklich.
Genau, und haben auch gar keine Lust mehr, noch eher die liegen gebliebenen E-Mails zu bearbeiten, weil das wird auf den nächsten Morgen geschoben. Dann, genau, das ist eigentlich das, wo ich sage, das war ein erfolgreicher Workshop. Und das ist schon ganz spannend. Also auch wir haben da ja Empfehlungen, wie man eigentlich, also neben dem eigentlichen Doing, wie man auch so einen Workshop besetzen muss.
Das ist total wichtig, wie man den besetzt, ne? Das passiert ja auch nicht einfach so aus dem Bauch heraus, sondern da machen wir uns am Anfang auch etwas Gedanken drüber, müssen auch vorbereitende Gespräche führen dazu. Kommt natürlich immer ein bisschen drauf an, in welche Richtung man geht, was man vorhat, welche Fachabteilungen beteiligt sind und so weiter. Aber es ist schon sehr wichtig, dass man einen guten Mix hat aus den innovativen Köpfen, die das ideenmäßig antreiben, aus Menschen, die die kaufmännische Seite vertreten, die unternehmensstrategische Seite vertreten. Teilweise macht es schon Sinn, Fachabteilungen, Pilot-User mit reinzunehmen, die intensiv mitarbeiten. Das Ganze muss man aber mit dem Fingerspitzengefühl machen, dass es nicht zu viel wird. Ne?
Genau, also es macht keinen Sinn, mit 10, 12 Leuten als Kunde dort aufzuschlagen. Ich nenne das immer ganz gerne so interdisziplinäre Zusammensetzung.
Genau.
Auch wirklich auch vielleicht mal jemanden dabei zu haben, der erst auf den ersten Blick vielleicht zum Beispiel bei Service-Themen fachfremd ist, zum Beispiel aus dem Marketing. Klingt jetzt erstmal ein bisschen weit weg. Was hat das Marketing mit dem Service zu tun? Naja, wenn es um die Vermarktung zum Beispiel von Serviceleistungen und die Bewerbung geht, dann spielt das Marketing schon wieder eine Rolle. Und wenn ich eine Service-Plattform etablieren möchte im Markt, dann muss ich die auch irgendwo im Markt positionieren und auch wissen, wie ich sie zu positionieren habe. Ne? Und das ist, finde ich, schon Aufgabe vielleicht auch vom Marketing. Weil das ist nur so ein Beispiel, wie man so eine Gruppe zusammenstellen kann.
Ja, und oft passieren ja auch noch Dinge innerhalb dann unserer Kundenunternehmen. Das ist auch ganz spannend zu beobachten. Das ist zwar nicht unser Hauptziel, wenn wir dann unterwegs sind, aber wenn ich dann in so einem Workshop bemerke, dass das Marketing ganz aufmerksam zuhört, wer eigentlich die Menschen sind, die Personas, mit denen sich zum Beispiel dann Service-Mitarbeitende beschäftigen, ja eigentlich auch Zielgruppe ein Stück weit, die man anspricht mit der eigenen Unternehmenskommunikation. Und das kommt dann erst in so einem Workshop, wo wir über Softwarelösungen reden, immer so richtig zur Sprache und wird mal aufgemalt. Dann finde ich das auch schon einen schönen kleinen Wertbeitrag zu der Unternehmensentwicklung.
Ja.
Das ist ein ganz schöner Moment immer.
Ja, und vielleicht auch mal, wir haben das ja auch schon erlebt, dass so in so Teams manchmal so gruppendynamische Prozesse ja stattfinden, die ja auch vielleicht konfliktreich sind, ne?
Ja.
Die dann auch in dem Moment vielleicht ja zutage treten, was im ersten Moment vielleicht so für uns Workshop ein bisschen komisch ist, aber eigentlich total gut ist, weil die dann irgendwie auch ausgetragen werden können, geklärt werden können und dort auch dann oftmals, und das ist eigentlich die Regel, ja ein Kompromiss gefunden wird. Und das ist eigentlich das, was immer so ein bisschen Nebeneffekt ist, aber was man dann schafft in so einem Workshop, ist natürlich, dass man am Ende ein gemeinsames Zielbild auf jeden Fall definiert hat und auch einen gemeinsam abgestimmten Projektplan.
Wobei der noch nicht im Detail ist, muss man natürlich auch sagen, man nähert sich ja von oben aus der Helikopterperspektive erstmal an. Das heißt, erst einmal kann dieses Zielbild relativ vage nur sein, aber zumindest sind klar benannte Unternehmensziele irgendwo auf der Liste. Es gibt Rahmenbedingungen, Prioritäten, die im Großen und Ganzen gesetzt werden können, ausgesprochen werden können. Auch da gibt es ja oft schon Konfliktpotenzial, wenn du interdisziplinär das Team zusammenstellst, was da vor Ort ist. So ein Geschäftsführer, der sieht das halt vielleicht ganz anders als jemand, der jetzt auf seinen Service allein fokussiert ist. Das kann man ein Stück weit auflösen oder zumindest sichtbar machen, dokumentieren und mitnehmen für eine eventuelle oder für die dann hoffentlich bald stattfindende konkrete Projektplanung. Die KPIs für die Zielerreichung ergeben sich daraus automatisch. Das heißt, man kann sehr gut besprechen, also wenn wir das Projekt jetzt machen, woran sehen wir denn dann in 3, 6, 9 Monaten, ob das erfolgreich war oder nicht? Also das kann man in diesem Moment festlegen, sollte man auch, weil das immer wieder der Kompass ist, an dem man sich in der Projektarbeit, in der Produktentwicklung später ausrichten muss.
Naja, wie schon gesagt, das ist eben ein zentraler Baustein, um ein erfolgreiches Projekt auch zu starten und auch das Projekt erfolgreich durchzuführen. Neben dem Kundenteam ist natürlich auch ein Team von Smart Square da, das macht nicht jemand alleine. Den ganzen Tag so einen Workshop moderieren und gleichzeitig aufnehmen, das funktioniert nicht. Wir sind eigentlich in der Regel mit 3 Leuten vor Ort. 2, die sich ja methodisch auskennen, die Moderation anleiten, sich auch abwechseln, bestimmte Dinge machen, eben auch dokumentieren. Aber auch im Bereich Service des Maschinenbaus und Softwareentwicklung eben auch Experten sind. Und was wir immer vielleicht ein bisschen ungewöhnlich ist, was wir machen, wo wir sehr gute Erfahrungen gesammelt haben, ist einen Tech-Lead mit reinzunehmen. Ein Tech-Lead ist bei uns ein Softwareentwickler im Senior-Level, der die Projekte auch technisch dann bei uns verantwortet später. Das bringt nochmal eine ganz andere Perspektive mit rein. Und er ist schon im Thema, weil in der Regel versuchen wir es so zu gestalten, dass der Tech-Lead, der im Workshop ist, auch später der Tech-Lead im Projekt wird. Das klappt nicht immer, aber meistens doch und hat schon einen enormen Vorteil, weil er auch schon am Anfang des Projektes involviert ist.
Genau, und sehr davon profitiert, dass wir ja nicht nur die Unternehmensziele, KPIs und so weiter besprechen, ein Produktbild so im Großen und Ganzen an die Wand werfen, sondern ja auch so weit reinzoomen, dass wir festzurren, wer soll überhaupt mit dem Produkt arbeiten später, wenn es fertig ist? Was sind die Aufgaben, die damit erledigt werden sollen? Ja, welche Personas stehen dahinter? Was sind das für Menschen? Was für Sorgen, Nöte, Vorkenntnisse etc. haben die? Und daraus ergibt sich dann natürlich automatisch auch, wenn man weiter rangeht, was ist eigentlich so die Reise dieser Person durch die Software? Und dadurch entsteht einfach schon ganz viel Einblick in das Kundenunternehmen auf unserer Seite, was dann den Entwicklern, den Entwicklungsteams hier hinten raus unglaublich dabei hilft, gute Fragen zu stellen, die Prioritäten immer richtig zu setzen und auch dann so in diese, ja, die Software-Design-Konzeptionsprozesse tiefer einzusteigen.
Ja, das ist also wirklich eine Person, die da wirklich hilfreich ist später, ne? Das merkt man immer wieder, die auch in diesen Workshops einfach seinen Beitrag leisten kann. Ich kann das eigentlich nur empfehlen, solche Dinge zu tun, neben anderen Empfehlungen für solche Workshops. Also
zum Beispiel, wo man es macht, ne? Ganz wichtig.
Genau. Ja. Unternehmen machen das gerne bei sich, weil irgendwie 4, 5 Leute irgendwo hinzuschicken, bedeutet eben auch Aufwand. Das kann ich gut nachvollziehen, aber nichts ist manchmal befreiender als ein Ortswechsel. Wenn wir das bei uns im Headquarter machen, kann ich auch mal sagen, ist der Ausblick auch nicht der schlechteste. Wir können ja schön weit gucken hier von unseren Büros aus und das weitet auch manchmal den Blick
in unseren
Workshops.
Ja.
Aber wie gesagt, ja, da richten wir uns nach den Kunden. Ich kann das aus Kundensicht auch gut verstehen, wenn man sagt, naja, es ist auch ein bisschen schwierig zu organisieren. Aber ein Tipp kann ich immer nur geben, egal wo wir es machen, wichtig ist, dass die Personen, die teilnehmen, einfach freien Kopf haben. Freien Kopf bedeutet eben keine Termine irgendwie im Anschluss, keine Telefonate und vielleicht auch nicht zwischendurch E-Mails beantworten. Das ist eigentlich hilfreich, weil die Leute brauchen die volle Konzentration, die Aufmerksamkeit und sollten eigentlich nicht sich nicht stören lassen.
Ja, genau. Den Workshop möchte ich nicht verstanden wissen als ein endlich mal ruhiges Arbeitsumfeld, wo ich meine E-Mails in Ruhe beantworten kann. Nee, so läuft das nicht. Wir nehmen ein paar Euro dafür. Wir haben einen straffen Plan, auch was wir später an Ergebnissen vorlegen. Also es wird vorbereitet. Es werden Hausaufgaben an die Teilnehmer mit rausgeschickt.
Das finde ich besonders charmant. Also es ist nicht so, dass man, oh ja, ich gehe mal heute zu einem Workshop.
Worum geht's ja eigentlich heute Morgen?
Nee, es gibt Hausaufgaben, die vorher gemacht werden.
Ja, genau.
Die kontrollieren wir auch.
Ja, und dann werden Smileys verteilt mit Mundwinkel nach oben oder unten.
Ja.
Genau, ja, und am Ende des Tages müssen wir auch, beziehungsweise ein paar Tage im Nachgang, die aufbereitete Dokumentation schicken. Das ist auch nochmal wichtig, alles, was sich so angesammelt hat, dann über die diversen Flächen hinweg an Notizen irgendwo gelandet ist, aufzubereiten, nochmal in die richtige Reihenfolge zu bringen, auch Empfehlungen daraus abzuleiten, weil letztendlich soll das Ergebnis von so einem Workshop eine so klare Projekt-Produktbeschreibung sein, dass man darauf ein Angebot machen kann. Dass wir darauf ein Angebot machen können, klar, das ist Teil unseres Vertriebsprozesses. Aber letztendlich auch, falls sich der Kunde dagegen entscheiden sollte, dass er zumindest ein Dokument hat. Was habe ich an diesem Tag erarbeitet? Wo bin ich damit hingekommen? Wie möchte ich damit weitermachen? Darüber besprechen und entscheiden kann. Und das setzt natürlich voraus, dass wir auch gewisse Ziele im Workshop erreichen. Das ist also auch unser Interesse, dann dort moderierend hinzupuschen.
Ja, also gerade diese Nachbereitung, da verwenden wir ja auch viel Zeit drauf. Also neben schönen Fotos von irgendwelchen vollen Flipcharts, wird das ja auch nochmal verschriftlicht. Es werden, genau wie du sagst, Empfehlungen abgeleitet. Es werden vielleicht auch Zahlen aufgeschrieben, wie KPIs. Was will man eigentlich erreichen? Da ist schon viel Arbeit drin. Und am Ende, jetzt, ob das jetzt dann weitergeht oder nicht, ne, das Unternehmen hat so ein Artefakt, wo ganz viel drinsteckt. Also man hat sich ganz klar gesagt, das ist so eine Produktvision, die wir entwickelt haben. Wir haben KPIs entwickelt, wir haben Prioritäten, Rahmenbedingungen festgelegt. Das ist ja schon ein Wert an sich, ob das jetzt dann mit SmartSquare realisiert wird oder mit einem anderen oder auch vielleicht erstmal wieder für ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr in der Schublade verschwindet. Es ist wirklich ein Wert. Das muss man schon so sehen. Am Ende in dieser Dokumentation steht eben auch eine Roadmap für eine Product Roadmap, die man auch gemeinsam festgelegt hat. Die nicht wir festlegen, weil wir und sagen, also so können wir das am besten entwickeln, sondern es geht darum, was ist eigentlich das Beste für die Zielerreichung.
Genau, weil auch schon zeitliche, organisatorische, teilweise auch technische Rahmenbedingungen mit eingeflossen sind, die man eben auch in einem Workshop erarbeitet. Also es ist schon ein ganz schön dichter Tag, den man hat in einem Workshop. Aber Roadmap, also diese Frage nach der Perspektive, wie lange dauert etwas, und auch schon so ganz grob, in welche preislichen Regionen wird man sich damit bewegen, wenn man da investieren möchte. Das ist ja einer der ganz großen Fragezeichen. Die haben immer alle über dem Kopf stehen. Das ist ja eigentlich die Einstiegssituation. Ne? Wer entscheiden muss, der möchte das wissen, der muss das wissen. Andererseits ist es sehr schwer zu beantworten, weil also aus unserer Perspektive, weil wir die ganzen Parameter nicht haben. Also dieser Annäherungsschritt ist extrem wichtig und diese Roadmap, die bleibt ja über sehr lange Zeit, bis der Plan sich immer weiter konkretisiert hat, bleibt ja immer wieder der Ankerpunkt, auf den man wieder draufschaut in sämtlichen Meetings und sagt, so, jetzt, das sind doch die 5 Schritte, die wir gedacht haben und das sind die Zeiträume. Was müssen wir jetzt tun, um das auch so einzuhalten? Also die Roadmap ist fast mit, finde ich, immer das Wichtigste, was dabei herausfällt.
Ist wirklich so und ich werde ja auch gefragt, ne, was vielleicht auch im Vorfeld eines Product Definition Workshop, ja, was würde denn so eine Software kosten? Und ist meine Antwort immer, kann ich so nicht sagen. Müssen wir einen Workshop machen, weil alles, was ich dort sage, ist Glaskugelguckerei. Und das meine ich nicht. Das macht gar keinen Sinn. Aber danach sind wir eben in der Lage, eben auch, ist diese Nachbereitung, diese Dokumentation für uns eben auch der Input für ein wirklich konkretes Angebot. Das alles andere ist nicht seriös, das machen wir nicht. Damit kann man dann auch weiter in die Gespräche gehen.
Genau, denn die nächsten Schritte, die man dann machen muss, sind dann ja auch wieder die klassischen. Ne? Da kann man gar nicht so viel abkürzen. Du brauchst kaufmännische Rahmenbedingungen, die müssen irgendwie besprochen werden. Es gibt Vertragssituationen, die geklärt werden müssen. Es kommt ja, auch an.
Lizenzierung muss geklärt sein. Wo läuft es? Die Software, müssen wir irgendwas anmieten? Müssen wir Infrastruktur bereitstellen? Oder der Kunde muss sie bereitstellen? Das sind alles Dinge, die ja irgendwie geklärt werden müssen. Weil jetzt haben wir eigentlich für viele, gedanklich fängt ja eigentlich so ein Projekt erst quasi jetzt richtig an. Aber für uns ja eigentlich schon viel, viel eher. Und das ist, glaube ich, das auch was ein bisschen besonders ist, dass wir das auch anders verstehen.
Genau, so die Wunschvorstellung des klassischen Softwareentwicklungsunternehmens. Hier kommt jemand und wirft ein Pflichtenheft und einen Projektplan fertig in den Briefkasten und ich brauche das nur noch umsetzen. Funktioniert auch nicht so gut, erfahrungsgemäß, ne? Wollen wir hier auch nicht weiter ausrollen. Darum ist mir das schon persönlich auch sehr wichtig, dass wir in dieser Vorbereitungsphase auch dabei sind. Da werden einfach die Weichen gestellt für den Projekterfolg und später auch den Produkterfolg.
Ja.
Muss man ja auch sagen, denn das Projekt, in dem man jetzt eine Individualsoftware baut oder auch nur die Standardsoftware customized und in den Einsatz bringt, das ist ja auch nur der Anfang des gesamten Lebenszyklus eines Produktes, was nicht unwesentliche Investitionskosten bedeutet hat und dementsprechend auch lange laufen muss und effizient laufen muss. Und da gehört einfach diese ordentliche Vorbereitungsphase dazu. Genau. Aber nachdem der kaufmännische Rahmen geklärt ist, geht es dann eigentlich da los, wo die Projekthandbücher anfangen, die man so lesen kann, mit dem Kickoff.
Ja, ne? Genau, die Kickoff-Handschuhe. Ja, die machen wir.
Und legen die Ergebnisse von dem Workshop auf den Tisch, beziehungsweise werfen die an die Wand. Mit dem Input arbeitet man einfach immer weiter, den man erzeugt hat.
Genau, also in dieser Kickoff-Handschuhe kommen im Prinzip die Roadmap, was wir erarbeitet haben im Workshop, auf den Tisch und an die Wand. Und eben dann unser Entwicklungsteam und das Team vom Kunden. Das ist ja auch sehr, sehr differenziert, wie das gestaltet ist. Für unser Team kann ich immer sagen, wir arbeiten eigentlich in der Regel je nach Projektgröße mit 2 bis 4 Personen, Softwareentwicklern und dem Tech-Lead, der dann ja schon auch in dem Thema drin ist. Schon beim Workshop dabei war. Und das ist ein bisschen anders als vielleicht andere. Ne? Da gibt es ja noch den klassischen Projektmanager, der solche Projekte macht. Da haben wir ein bisschen andere Struktur. Wir haben diesen Tech-Lead.
Aus meiner Sicht sehr wichtig, dass du jemanden hast, der einerseits für die technische Implementierung verantwortlich zeichnet, innerhalb des Teams eben derjenige ist, der dafür sorgt, dass auch so die Smart Square Qualitätsstandards drin sind, aufgrund ihrer Erfahrung auch Architekturfragen zum Beispiel mit am besten beantworten kann und einen ganz guten Blick dafür hat, wo, sag mal, Management-Engpässe auf das Team zukommen, wie zum Beispiel, es wird nicht so zugearbeitet, wie es geplant war, oder es muss eine Testphase vorbereitet werden, oder das gegnerische System müsste jetzt auch mal die Schnittstellen langsam fertig haben, die vereinbart sind, dann aber nicht als Hauptaufgabe hat, das irgendwo in Excel-Sheets oder Projektplanungstools nachzutracken und sich da hauptsächlich mit zu beschäftigen, sondern das dann als Input weiterzugeben an die Leute, die dafür den Hut aufhaben. Und das kann in größeren Projekten durchaus mal Projektmanager sein, wenn der so da ist. Oft ist es aber auch etwas, was so aus der Linienorganisation kommt bei unseren Kunden. Also an der Stelle machen wir uns halt ein bisschen flexibel auch. Ne? Ja. Da sind wir gar nicht so ganz starr, sondern wir sagen, also das Entwicklungsprojekt technisch zu managen, das ist der Tech-Lead. Und diese Person braucht dann halt eben irgendwie die Andockpunkte in der Kundenorganisation. Oder wir stellen es eben, das geht natürlich auch, dass wir noch jemanden mitbringen, der dann eher dahinterher läuft, dass dann die richtigen Leute am richtigen Zeitpunkt in den Meetings sitzen und ja ihre Zulieferpflichten erfüllen. Muss man ja auch ganz klar sagen, das gehört auch alles zu dieser Planung dazu. Also wir sind dann auch keine Insel, sondern wir brauchen natürlich Zuarbeit, wir brauchen Entscheidungen, wir brauchen Menschen, die mitmachen auf der Kundenseite, ansonsten kommt auch nichts Gutes für den Kunden mal raus.
Ja, ich sehe das ja in den laufenden Projekten. Ne? Wir sind ja schon manchmal auch der Treiber, der den Kunden wirklich auch in die Pflicht nimmt. Wir wollen die Software entwickeln, wir wollen das auch in den Budgetrahmen machen, die wir vereinbart haben. Dafür muss natürlich der Kunde auch hier eine Struktur vorsehen. Ne? Und ja. Wir haben oftmals, wir nennen das immer Product Owner, aus dem agilen Mindset, aber wie du ja auf der Gegenseite sagst, ne, es kann ganz unterschiedlich sein. aber jemand, der auf der Kundenseite unser Ansprechpartner ist und das Projekt auch verantwortet.
Genau, und verfügbar ist dann für solche Fragen auch, ne? Dass das nicht rund um die Uhr ist, 24/7 und nicht jede Frage so aus der Hüfte geschossen, final beantwortet werden kann, rechtssicher, das ist natürlich auch klar. Aber man muss schon jemanden haben, der überhaupt die Möglichkeit hat, da zuzuarbeiten, auch entsprechend verbindlich zu sein. Ne? Also wenn es auf der letzten Rille passiert, so als Nachfeierabend-Job, so abends gucke ich nochmal kurz auf die Issues auf irgendeinem Board und beantworte 2-3 Fragen. Also so baut man kein gutes digitales Produkt. Da muss mehr Herzblut rein.
Genau. Ja, es ist ja nicht nur, ich sag mal, Use Cases definieren und Input für den unser Entwicklungsteam liefern, aber er hat ja auch noch eine Menge Aufgaben, ich sag mal, in seinem Unternehmen, ne? Also Schnittstellen zu betreuen, Stakeholder mit einzubinden und auch da die nötigen Informationen zu bekommen. Ne? Also es ist ja nicht nur mit uns zu arbeiten, sondern auch im eigenen Unternehmen zu arbeiten.
Ja, unbedingt. Ich glaube, zu dem Thema, wie dann eigentlich so ein Projekt richtiggehend ausgestaltet ist, im Detail läuft, da können wir gleich nochmal eine eigene Folge machen. Also um es ein bisschen anzuteasern hier, wir arbeiten gerne in kurzen Entwicklungszyklen, die man dann Sprints nennt, in Anlehnung an das Scrum-Modell, wobei wir uns da nicht sklavisch an diese Modelle halten. Wir haben durchaus auch andere Ansätze. Man muss sich fragen, wie konzipiert wird, fachliche Anforderungen umgesetzt werden. Da verfolgen wir den Shape-Up-Ansatz. Also wir sagen, Anforderungen werden geshaped.
Genau.
Mit den entsprechenden Stakeholders zusammen. Und das ist auch ein sehr intensiver Prozess. Dafür aber auch in endlicher Zeit und mit guten Ergebnissen, statt in ewig langen Word-Dokumente Ping-Pong.
Genau, also das ist ein ganz spannendes Format, glaube, wo wir nochmal wirklich selber drauf eingehen sollten. Der Shaping-Prozess ist ein bisschen anders als, ich sag mal, im klassischen agilen Scrum-Ansatz, wo der Product Owner alle Use Cases ausdefiniert und in das Entwicklungsteam gibt und die machen das dann schon. Sondern dieses Shaping-Format ist ein bisschen anders, sehr intensiv, bringt aber sehr gute Ergebnisse. Sehr punktgenau.
Ich glaube, das ist schon das dritte Thema, was wir gerade gesagt haben.
Ja, ich weiß nicht, wir machen so eine Folge hier auf Verweise. Nein, aber es spielt ja alles miteinander zusammen.
Ja.
Also Projekt. Wir wollen ja heute drüber reden, wie startet eigentlich so ein Projekt? Und dieser Shaping-Prozess ist am Anfang vielleicht häufiger zu machen. Der wird in so einem Projektlauf dann auch etwas weniger. Aber es ist ein ganz wichtiger Prozessbaustein.
Ja, und das gehört zum Projektstart, dass man diese Dinge, die da auf alle Beteiligten zukommen, natürlich auch einmal so benennt und einen realistischen Plan aufsetzt, in dem man das auch umsetzen kann. Genau. Immer mit dem Ziel, das wieder ganz klassisch agil. Wir wollen so schnell wie möglich die ersten verprobbaren Softwareversionen liefern, die man sich anschauen kann, auf die man nachsteuern kann. Wir wollen möglichst schnell an den echten Kunden rankommen, vielleicht nicht sofort an alle, befreundete Pilotkunden, was auch immer, aber möglichst schnell echtes Feedback einsammeln, aus unserem Projektentwicklungsteam rauskommen, an die frische Luft sozusagen. Egal, was man sich überlegt vorher, da gibt's immer Überraschungen, positive wie negative. Genau, Time to Market ist da.
Ja, Time to Market, das ist auch schon so ein Punkt, der ja auch schon im Product Definition Workshop irgendwie eine Rolle spielt. Ne? Wird auch häufig diskutiert, ja, wen könnten wir denn eigentlich da schnell drauf bringen? Ne? Wer könnte denn die erste Version, wer könnte denn daran Interesse haben? Wer, fragt man ja auch, wer ist uns freundlich gesonnen? Ne? Also wer ist eigentlich ja auch bereit, sowas zu machen? Und wer kann auch gutes Feedback liefern? Ne? Also das geht's ja auch ein bisschen drum. Oder das ist immer in der Diskussion schon. Wen können wir da eigentlich nehmen? Und da gibt's immer 1, 2, 3 Namen, die dann in solchen Workshops fallen, Ideen. Und das ist eigentlich wichtig, ne? Dass wir schnell in so einen Feedback-Modus kommen.
Und da schließt sich auch wieder so ein bisschen der Kreis zu den Personas. Ne? Wenn du beschrieben haben möchtest, damit du die Anwendung besser shapen kannst, wer benutzt es denn später? Wie wird der das sehen? Wie hilft ihm das? Warum sollte er das überhaupt benutzen, wenn wir es denn hier gemacht haben? Wenn er da erstmal einen Namen dran stehen hast, dann ist es immer einfacher, auch diese Perspektive einzunehmen. Also du weißt schon, für welche Person du gerade arbeitest, die da ja sozusagen prototypisch für die vielen anderen noch steht, die es später dann auch benutzen sollen. Genau. Sehr wichtig. Ja, was dann am Ende dazu führt, dass man irgendwie eine Software hat, die man live setzen kann, ausrollen kann, idealerweise für Geld, dann Auch eine Frage, die direkt in Projektstartphase schon zumindest angedacht sein muss, ist, wie geht es denn dann weiter? Also es ist ein Initialprojekt, von dem man weiß, da schließt sich direkt nahtlos eine weitere Entwicklungsphase an. Oder ist es dann erstmal fertig? Oder hat man erstmal einen Pilotbetrieb, den man begleitet? Oder muss eine interne Entwicklungsabteilung das übernehmen? Oder möchtest du einen Long-Term-Service haben von Smart Square dafür? Alles Dinge, die nie so ganz in Stein gemeißelt sind.
Nee. Es kann auch wechseln.
Genau. Nichtsdestotrotz kann man nicht einfach irgendwas ausrollen und sich dann überlegen, was man tut. Und auch manche Projektentscheidungen haben damit zu tun, wo man gerne hin möchte. Das kann man natürlich jederzeit ändern. Aber auch das ist etwas, was in der Startphase schon durchaus ansprechen und manchmal auch zu Fragezeichen über den Köpfen führt.
Ja.
Und das Gute ist dann, es frühzeitig angesprochen zu haben und sich dann zu überlegen, mit welchen Stakeholdern im Unternehmen bespreche ich das denn, um da zu den nachhaltigen Antworten zu
kommen. Ja, das ist wirklich so. In den Projekten, die laufen, also sind gestartet, laufen, da gibt es die unterschiedlichsten Entscheidungen. Also zu sagen, okay, wir haben jetzt einen Status erreicht, der geht live mit Pilotkunden. Dann läuft eine mehrmonatige Pilotkundenphase, da wird Feedback gesammelt. Dann gibt es quasi einen weiteren Entwicklungszyklus, der das Feedback umsetzt. Dann wieder ein nächstes Go-Live mit mehr Kunden drauf. Vielleicht nicht alle, aber dann wieder eine nächste Tranche. Das kann ganz unterschiedlich sein. Ne? Oder es kann eben auch sein, wir erreichen den Status, das System geht live, gleich am Markt und dann passiert erstmal eine Zeit lang nichts. Und dann kommt wieder vielleicht eine weitere Entwicklung, weil ein Videochat hinzugefügt werden soll oder was auch immer. Also da gibt es ganz vielfältige Ideen, wo ein anderes Bezahlsystem eingebaut werden muss.
Der Chef war auf der Messe, hat bei der Konkurrenz ein schönes Feature gesehen.
Ja, auch das ist nicht so ungewöhnlich und auch nicht verwerflich. Das finde ich auch völlig legitim.
Ich finde das die schönsten Anforderungen eigentlich, weil die haben dann immer so richtig, die haben so Grip, weißt du? Das ist so sehr konkret und das hat dann eine sehr hohe Dringlichkeit. Und
ja.
Man hat dann ja auch schon so diesen Eindruck, wie sieht denn das fertig aus? Ne? Und da haben schon Leute gestanden bei der Konkurrenz auf dem Stand und haben sich das angeschaut. Verdammt, wir haben das noch nicht. Ne?
Genau, das einmal. Aber nichtsdestotrotz würde unser Entwicklungsteam das auch nochmal kritisch hinterfragen. Ist das wirklich, wirklich sinnvoll und notwendig? Ne? Nicht alles, was auf den ersten Blick gut aussieht und gut erscheint, ist vielleicht auch das Richtige für das Produkt und für die Ziele. Und da hilft dann wieder ein Blick zurück auf die Zielvereinbarung und Ziele, die wir uns in dem Workshop gegeben haben. Ich weiß, was du meinst. Ne? Das ist schon immer ganz spannend.
Ja, solche Anforderungen haben zumindest eine recht hohe Überlebenswahrscheinlichkeit, erfahrungsgemäß.
Von der Geschäftsleitung ist das meistens so, ja.
Ja, und auch wenn sie tatsächlich so aus so Markteindrücken irgendwie entstehen. Am Anfang stehen ja auch oft Anforderungen, die eher intern getrieben sind. Das sind ja so die Momente, wo wir die ersten, sag ich mal, im Sparring, wo ein bisschen härter auch zugelangt wird manchmal, wenn wir so zurückfragen, okay, haben wir jetzt gerade verstanden, warum ihr hier in der Serviceabteilung 5 verschiedene Statusfelder haben möchtet und so weiter. Wie zahlt das denn auf das große Ziel ein, was wir eben besprochen haben? Und trägt das da wirklich zu bei oder stört das vielleicht sogar? Und das ist ja manchmal ein etwas schmerzhafter Prozess, die Dinge da einfach zu halten und im Fokus zu bleiben und wirklich ja an dem Produkt zu arbeiten, was man haben möchte und nicht nur an sich selbst zu denken. Genau. Muss man vordenken, muss man mit einbauen in die Projektplanung, auch in die Art, wie man das Projekt steuert, wie man miteinander kommuniziert, dass man damit umgehen kann. Und dann wird es ja im Laufe der ersten 2-3 Sprints normalerweise auch so gut eingeschliffen, dass es am Ende einfach läuft. Ne?
Ja.
Und wenn das positive Feedback dann kommt.
Also das ist auch so die Erfahrung, die ich gemacht habe. Wenn so die ersten 2-3 Sprints gelaufen sind, wird auch, ich sag mal, das Team verwaltet sich selbst, ne? Das ist eingespielt, die kennen sich, die wissen, in welcher Taktung sie vorgehen müssen, dass man vielleicht auch dem Product Owner nicht alle 2 Tage auf die Füße steigen darf und muss, und um die Anforderungen zu bekommen. Denn eins ist meistens so, dass das Bottleneck in so einer Entwicklung ist nicht das Entwicklungsteam unbedingt, ob das jetzt von uns kommt, gemischt ist mit dem Kunden oder so. Ja. Aber meistens ist es wirklich der Product Owner, ohne dass er da auch was für kann. Also das ist einfach. Der ist in seinem Alltagsgeschäft eben auch eingebunden und hat andere Aufgaben auch noch zu machen. Das ist ganz, ganz normal.
Genau, das sehen wir immer wieder. Es wird erst manchmal auf die relativ kleinen Entwicklungsteams so ein bisschen stirnrunzelnd draufgeschaut, ja, ne, so 2-3 Leute, was willst du damit, ne? Das uns jetzt so oft passiert, dass wir mit 4 Leuten einsteigen, weil richtig Attacke angesagt war und dann nach wenigen Wochen anfangen, das Team langsam auszudünnen, weil es einfach auch nicht mehr effizienter Ressourceneinsatz ist, was du dann da tust, ne? Wenn die Wartezeiten zu lang werden, man dann vielleicht, ja, doch ein bisschen langsamer wird oder Sachen macht, die nicht so ganz hoch auf der Prio-Liste stehen, aber einfacher zu beschreiben sind, dann verlierst du einfach auch den Fokus. Ja, Manuel, das nur so jetzt hier zum Projektstart sozusagen, die umfangreiche Startphase.
Ja.
Wir haben ein paar Anschlusspunkte. Du hast Notizen gemacht. Ich hoffe, dass wir es dann mal auf die Reihe kriegen, hier auf den Kaffee uns nochmal zu treffen, die anderen Sachen zu besprechen.
Bin ich mir sicher, dass wir das schaffen. Weil es sind ja spannende Themen, ne? Predictive Maintenance, der Shaping-Prozess, spannende Themen für alle.
Alles klar. Aber jetzt erstmal wieder an die Arbeit.
Ja.
Froh schaffen noch.
Ja, mach ich.
Das war Maschinensprache, der Podcast für digitales Business im Maschinenbau. Mehr Infos auf smartsquare.de.